Ihr hört die Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
Willkommen, liebe Zuhörende, lieber Manuel.
Hoi Simon.
Ich freue mich, dass wir zurück sind im heissen Ende Juli 2024 nach unseren Ferien wieder im Studio vom Radio Kanal K für eine Aufnahme von Geschichten aus Aarau. Ein Podcast, wo wir aus regionaler Perspektive auf historische Phänomene schauen und im Kontext mal sehen, wie die eigentlich auch Aarau oder das Umland betroffen haben. Und vielleicht so einen Bezug schaffen zu allen, die hier in der Region sind. Alle, die Aarau wollen, besser kennenlernen oder die einfach grundsätzlich Interesse an Geschichte haben. Und nach unserem Turnus bist du heute dran und erzählst uns eine Geschichte.
So ist es.
Und ich bin sehr gespannt, was das wird sein. Ich tue mich jetzt so noch ein bisschen Ferien zehren und mich zurücklehnen.
Ja, also ich habe schon so viel verraten. Also wenn jetzt du, der zuhörst, nicht aus Aarau bist oder dich vielleicht gar nicht so für Aarau interessierst, sondern eher zum Beispiel für Baden, dann wird auch etwas für dich in dieser Folge drin sein, weil wir werden auch recht viel über einen wichtigen Teil von der Aargauer Geschichte hören.
Ja, das ist ja üblich bei uns, dass wir meistens über Grenzen ausgehen von Aarau oder dem ehemaligen Raum von Aarau.
Genau, vorerst bleiben wir aber sehr im lokalen Kontext. Simon, ich zeige dir ein Bild auf meinem Handy und ich würde dich fragen, ob du das Bild unseren ZuhörerInnen schnell könntest beschreiben und versuchen herauszufinden, wer auf dem Bild abgebildet ist oder wo sich das befindet.
Also ich kenne das Bild, was du mir zeigst, ist eine Fotografie von einer Büste. Also so Brust und Kopf von einer Statue. Die steht, soviel ich weiss, im Park hinter der Kantonsbibliothek in Aarau.
Genau.
Zeigt einen Mann mit entschlossener, vielleicht ein bisschen strenger Miene. Er hat so ein bisschen 19. Jahrhundert Kleidung, also so einen Veston, ein Hemd mit Stechragen, ein Plastron, also so ein Halstuch gebunden, so zu einer frühen Krawatte. Die Haare sind hinten gestrahlt und er blickt so ein bisschen in, ja, so ein bisschen ins Ungewissen raus.
Und sehr schön beschrieben,
ja. Ich habe gewusst, wer das ist, aber unten dran ist auch beschrieben, es ist der Augustin Keller, der 1805 bis 1885 gelebt hat.
Genau. Und in dieser Folge geht es nicht um einen Augustin Keller, aber er spielt eine kleine Rolle in dieser Geschichte. Und zwar ist die Statue oder die Büste also in Rathausgarten gesetzt worden in den 1880er Jahren. Und zur Einweihung von dem Denkmal im Rathausgarten hat es noch eine Unterstützung gegeben von der israelitischen Gemeinde in Baden und Zürich. Und jetzt denkst du, okay, israelitische Gemeinde, wir kommen unserem Thema schon ein bisschen näher. Der Augustin Keller war nämlich Verfechter von der sogenannten Juden-Emanzipation im 19. Jahrhundert.
Ah, schön, dass wir. Du greifst in dem Fall, wenn es nicht um den Augustin Keller geht, die jüdische Geschichte und das jüdische Erbe vom Aargau oder auch von Aarau auf.
Genau, und ich würde, um die Geschichte zu eröffnen, ein kurzes Zitat vom Augustin Keller vorlesen. Er sagt 1856, wo es eben darum gegangen ist, das Emanzipationsgesetz im Aargau auszuhandeln. Ich meinerseits glaube, Leute, welche, seit sie diesem Lande angehören, noch nie Unfrieden gestiftet haben, passen als Mitbürger und Miteidgenossen besser zu uns als diejenigen, welche sie so schmählich herabwürdigen, wie es seit einiger Zeit in rohen Flugschriften geschehen ist.
Das gibt ganz viel Kontext, wo du mir wirst müssen noch erklären. Ich habe natürlich schon eine Vorstellung grundsätzlich, was er könnte meinen, aber du redest, oder der Augustin Keller redet von einerseits Ungleichbehandlung.
Genau, ja.
Er redet von Herabwürdigung durch andere Menschen. Und darum ja, bin ich gespannt. Oder macht es ja Sinn, dass es eine Emanzipationsdiskussion in dem Fall gibt?
Genau, und man hört aus dem Zitat auch schon so eine Art ein Streit raus, der auch zeitgenössisch war, zu seiner Lebzeiten. Und vielleicht, um das noch kurz klarzustellen, es wird in dieser Geschichte ein grosser Teil um Diskriminierungsgeschichten gehen, um Verfolgung und um Vertreibung, auch zum Teil um Ermordung von jüdischen Menschen. Das ist ein Teil von der jüdischen Geschichte im Aargau, aber man muss sich auch im Klaren sein, dass die Geschichte, die ich erzähle, vor allem auf Quellen basieren, die aus christlicher Sicht geschrieben sind. Und dort geht es halt auch viel um eben so gerichtliche Sachen, um Vertreibung und so weiter. Mhm. Ja, ich habe mich auf die Suche gemacht nach jüdischem Leben im Aargau, was Thema ist von dieser Folge. Eine Spur, die ich gefunden habe, ist eben die Büste von Augustin Keller. Ein anderer Anhaltspunkt von jüdischem Leben war noch Denkmalschrift an einem Gebäude in Aarau, und zwar vom Albert Einstein, wo Schüler war in Aarau und auch in Aarau gewohnt hat und jüdisch ist oder war. Und das ist aber dann schon gewesen. Das ist eigentlich alles, was ich gefunden habe an Spuren von jüdischem Leben in Aarau.
Und, nicht gerade viel.
Ja, eigentlich wirklich sehr wenig. Und darum wird es heute auch eine Geschichte werden, wo es eigentlich gar nicht gibt. Wir müssen sehr viel mutmassen über Aarau.
Vor allem aus der Sicht, wie du gesagt hast, aus den Quellen, die eben nicht jüdischem Ursprung sind. Keine Selbstbeschreibungen, keine Quellen von der Gemeinschaft selber, sondern aus vielleicht staatlicher Sicht oder Herrschaftssicht, wo die in dem Fall wirklich so nicht inexistent, aber offenbar ja, in einem bestimmten Kontext wahrgenommen worden sind.
Genau. Und ich habe mich jetzt auch nicht zufrieden gegeben mit dem 19. Jahrhundert, sondern ich habe wirklich so die Spuren verfolgen. Mhm. Und darum gehen wir eigentlich vor allem ins Mittelalter. Mhm. Vielleicht bevor wir ins Mittelalter gehen, ein erstes Zeugnis von jüdischem Leben im Aargau stammt aus dem 4. Jahrhundert. Man hat bei Ausgrabungen in Kaiseraugst einen Ring gefunden, wo ein Menora eingraviert ist, also der siebenarmige Leuchter, der auf jüdische Kultur verweist. Jedoch ist das jetzt kein Zeugnis für eine jüdische Gemeinde oder so, die es in der Nähe von Kaiseraugst hätte geben sollen. Aber es ist auf jeden Fall ein Beleg, dass jüdische Kultur im Aargau in irgendeiner Form stattgefunden hat an diesem Ort. Für Aarau gibt es zu dieser Zeit keine schriftlichen Belege, auch zum Mittelalter nicht. Aber das ist so die erste Zeit, wo es konkrete Hinweise gibt, dass sich jüdische Menschen in aargauischen Städten angesiedelt haben. Also so im Mitte 13. Jahrhundert gibt es so die ersten Belege. Für Aarau kann man aber zumindest mutmassen, dass es wahrscheinlich jüdische Menschen gegeben hat, die sich in dieser Stadt aufgehalten haben oder sogar in dieser Stadt vorübergehend gewohnt haben. Und ich werde jetzt mehrere Argumente bringen, wieso das hätte können sein. Ja, zum Ersten sind die mittelalterlichen Städte sehr stark abhängig von jüdischen Menschen. In den mittelalterlichen Städten im deutschen Sprachraum war es den Juden, Jüdinnen untersagt, Handwerkszünfte beizutreten. Und aus dem Grund sind die meisten jüdischen Menschen auch im Handel und insbesondere im Finanzgeschäft tätig gewesen, weil sie einfach irgendwie ihren Lebensunterhalt haben müssen bestreiten und das eben nicht über das Handwerk haben können machen, haben sie sozusagen die Berufe gewählt, die nicht abhängig sind von einer Handwerkszunft. Dazu hat zum Beispiel auch der Ärzteberuf gehört. Oder noch so Nischenhandwerk, Brüllenmacher und so weiter, wo jetzt nicht so die klassischen Zunftberufe gewesen sind. Aber vor allem im Verlauf des 13. Jahrhunderts haben sich die jüdischen Menschen immer stärker im Finanzgeschäft zugewandt. Das Finanzgeschäft hat daraus bestanden, dass sie Darlehen vergeben haben und Kredit. Also eigentlich im ganz klassischen Sinn. Vielleicht mit dem Unterschied zu heute, dass die meisten Städte dort abhängig gewesen sind von Münzen, aber selber nicht sehr viel bare Münzen hatten. Es hat einige Münzstädte gegeben, die haben Münzen prägen und herstellen. Aber das war nur ein kleiner Teil gewesen. Zofingen war zum Beispiel so eine Münzstadt gewesen. Und darum war man abhängig von einem Kreditgeschäft.
Und es ist ja dann auch noch, dass sie eigentlich eine Lücke füllen, wo ein Bedürfnis da ist, eben nach Kapitalgeber oder Kreditgeber, und auf der anderen Seite ja die Christen das nicht haben dürfen.
Es hat auch Christen gegeben, die im Finanzgeschäft tätig sind, aber das Metier ist eigentlich vor allem den jüdischen Menschen vorenthalten gewesen, weil die auch das Know-how hatten. Also man muss sich vorstellen, man musste lesen und schreiben für da, auch rechnen. Und man musste sich auch auskennen mit den Marktpreisen. Und das war wichtig, um den Markt um sich in den Markt eingliedern und eben das Finanzgeschäft aufrechtzuerhalten. Ja, und wie du gesagt hast, hat das Wissen dazu geführt, dass die Städte auch profitiert haben von diesen Geldverleihern und durch das eben auch abhängig geworden sind. Und jetzt kommen wir zu Aarau, was ja eigentlich eher eine kleinere Stadt war, eben im 13. Jahrhundert. Das war eigentlich erst relativ kurz nach der Stadtgründung. Gerade weil die Stadt so klein war, hätte so ein Geldgeschäft mit jüdischen Menschen sehr lukrativ sein. Einerseits, weil es wahrscheinlich keine Konkurrenz gegeben hat. Also das heisst, es hat nicht mehrere jüdische Familien gegeben, die sich gegenseitig konkurrieren. Und zum anderen, weil einfach eine kleine Stadt angewiesen war auf Kredit, eben weil sie kein eigenes Geldgeschäft sozusagen haben können betreiben. Und somit wären wir schon mal bei der ersten Mutmassung, dass es in Aarau wahrscheinlich jüdische Menschen gegeben hat. Dann kommen wir schon zu meinem zweiten Argument. Da muss ich auch noch mal kurz ein bisschen ausholen. Die mittelalterlichen Städte im deutschen Raum haben den jüdischen Menschen das Bürgerrecht verwehrt. Und die jüdischen Menschen haben in dieser Stadt auch kein Amt dürfen bekleiden. Außerdem sind sie aufgrund von Segregationsbestrebungen der Kirche von öffentlichen Anlässen sehr oft ferngehalten worden. Also die Kirche hat versucht zu verhindern, dass jüdische Menschen sich, blöd gesagt, mit christlichen Menschen befreunden oder in Kontakt kommen, vor allem auch zum sogenannten Mischehe zu verhindern. Das hat dazu geführt, dass jüdische Menschen auf die Städte angewiesen gewesen sind. Das heisst, sie konnten nicht einfach irgendjemand ihr Finanzgeschäft durchführen, sondern sie mussten in die Städte gehen, weil sie haben zwar das Bürgerrecht nicht bekommen, aber für einen Aufenthalt in einer Stadt haben sie als Gegenleistung einen sogenannten Schutzbrief oder einen Schirmbrief erhalten, der ihnen Schutzprivilegien ausgestellt hat. Also sie haben dann zum Beispiel rechtlichen Schutz bekommen, falls sie von der Bevölkerung irgendwie angegriffen oder diskriminiert worden sind oder falls sie irgendeinem Rechtsstreit gewesen sind.
Also der Schutzstatus hat dazu beigetragen, dass neben dem das Städte so Marktzentren gewesen sind und dort einfach auch die Geschäfte gefragt gewesen sind, dass dort die Städte auch für den Schutz zuständig gewesen sind oder besser, als wenn man sich irgendwo auf dem Land niederklagt.
Genau, ja. Also die Niederlassung auf dem Land war eigentlich für jüdische Menschen im Mittelalter gar nicht möglich gewesen, weil sie dort einerseits ihr Geschäft nicht haben können durchführen und andererseits auch jeglicher Diskriminierung von der bürgerlichen Bevölkerung ausgesetzt gewesen sind. Und in der Stadt haben sie eben vor allem vom Adel die Schutzbriefe bekommen, weil gerade der Adel, der in der Stadt, oder auch die Magistrate, die in der Stadt gelebt haben,
auf ihre Dienstleistungen angewiesen
genau. Ja. Was man vielleicht noch erwähnen muss, ist, dass die jüdischen Menschen im Gegenzug eine Steuer haben müssen zahlen für den Aufenthalt und auch einen Leibzoll verrichten. Und ihre Schutzprivilegien sind sehr oft auch zeitlich begrenzt gewesen, was jüdische Menschen sehr mobil gemacht hat. Also sie sind sozusagen von Stadt zu Stadt gezogen und haben versucht, sich in einer Stadt anzusiedeln. Das hat aber oft nicht funktioniert, einerseits aufgrund von der eigenen Konkurrenz und andererseits eben, weil die Obrigkeiten von diesen Städten zum Teil sehr willkürlich die Schutzbriefe wieder aufgehoben haben. Jetzt für Aarau ist entscheidend, dass es sich im Mittelalter um eine habsburgische Stadt gehandelt hat.
nachdem sie das von den Kyburger übernommen haben.
Genau. Ja. Und das war insofern entscheidend für die jüdischen Menschen, weil die Habsburger Städte einiges liberaler waren als die Reichsstädte der Eidgenossenschaft. Oh ja. Weil sie offenbar erkannt haben, dass das Geldgeschäft wichtig ist für die Prosperität von ihren neu gegründeten Städten. Sie haben ja gerade im 13. Jahrhundert im deutschen Raum auch sehr viele Städte gegründet. Ja. Und darum haben sie zum Beispiel anders als andere eidgenössische Städte jüdischen Menschen eben auch den Rechtsschutz geboten. Haben ihnen auch eine eigene Gerichtsbarkeit überlassen, zum Beispiel für innerjüdische Streitigkeiten. Und ja, weil eben Aarau auch eine habsburgische Regentschaft hatte im 13. Jahrhundert oder vor allem dann im späten 13. Jahrhundert, ist es naheliegend, dass jüdische Menschen auch auf Aarau gezogen sind. Ein Beispiel von einer von diesen liberaleren Judenordnungen ist zum Beispiel von Rudolf von Habsburg aus dem Jahr 1274 gewesen. Also sie hat vor allem schwere Strafen vorgesehen bei Tätlichkeiten gegen Juden, Jüdinnen. Und sie hat auch die Liebzölle gesenkt für jüdische Menschen, wo sie sonst immer haben müssen zahlen, wenn sie in Stadtgrenzen überquert haben. Und ja, das hat es für jüdische Menschen dann in der im habsburgischen Raum vom Aargau auch einfacher gemacht, eben zwischen diesen Städten mobil zu bleiben.
Und der Rudolf, muss mir dann sagen, ist ja gleichzeitig nachher auch König geworden vom Deutschen Reich vom Mittelalter. Mhm. Also das ist nicht nur in seinem Herrschaftsgebiet, sondern ich nehme auch an, das hat sich dann auf den ganzen Teil von seinem Reich dann bezogen als König.
Genau. Wir werden nachher noch hören, dass auch gerade Könige und Kaiser das Geschäft auch erkannt haben und zum Teil nicht so liberal gewesen sind.
Okay.
Dann ein drittes Argument für mögliches jüdisches Leben in Aarau war die geografische Lage gewesen. Einerseits ist Aarau ja an der Aare bekannterweise und das haben wir ja in unserer Aarefolge schon darüber gehabt, dass das ein wichtiger Verkehrspunkt war. Eigentlich jede Stadt, wo man ein Gewässer war. Und viel Verkehr heisst viel Handel. Und viel Handel heisst auch die Abhängigkeit von Geld und durch das Finanzgeschäft. Mhm. Und die jüdische Menschen sind ja auch im Gewerbe tätig gewesen. Und einer der wichtigsten Orte im Aargau zum Gewerbe betreiben war die Zurzacher Messe. Die ist vor allem im Mittelalter bis zum 30-jährigen Krieg sehr wichtig gewesen, weil das halt auch aufgrund von der Nähe zum Rhein und zu den Aaren sehr wichtig war. Jüdische Menschen sind dort zum Beispiel durch den Viehhandel aufgefallen und man könnte jetzt mutmassen, dass Aarau ja relativ nahe zu Zurzach ist und eben eine Wasserverbindung hat dorthin. Und darum jüdische Menschen einfach nahe an dem Marktpunkt haben wollen sein. Vielleicht gibt es da noch, also muss man vielleicht noch konkretisieren, Zurzach war keine Stadt gewesen, sondern ein sogenannter Flecken. Also ein Ort, der nicht Stadtrecht hatte, aber trotzdem eigentlich die Wichtigkeit aufgrund des Marktes hatte von einer Stadt. Was für jüdische Menschen sehr wichtig war, ist die Nähe zu einem Friedhof, also einem jüdischen Friedhof. Jüdische Menschen haben viele verschiedene Riten gehabt, aber einer vom wichtigsten ist, dass sie auf einem jüdischen Friedhof begraben werden. Was zum Teil sehr teuer hätte können werden, weil sie ja eben aufgrund von dem Liebzoll nicht einfach so haben können, irgendeine Stadt rein und dort begraben oder ihre Angehörigen begraben. Und jetzt in Zürich hat es zum Beispiel so einen jüdischen Friedhof gegeben im Mittelalter. Und auch in Basel hat es das Zentrum von jüdischen Gemeinden gegeben. Aarau liegt gerade zwischen diesen zwei Städten. Und darum könnte man sagen, dass Aarau relativ günstig liegt oder gelegen ist im Mittelalter für jüdische Menschen, um eben dem Ritus nachgehen zu können. Städte wie zum Beispiel Laufenburg oder Rheinfelden zeugen in dieser Zeit schon von jüdischem Leben. Mhm. Und da könnte man auch sagen, dass die Nähe zu Basel wahrscheinlich ein Grund war, dass sich dort des Öfteren jüdische Familien aufgehalten haben. Mhm. Dann der vierte Punkt ist Diskriminierung und Ausbeutung von jüdischen Menschen. Wir haben jetzt schon einige Diskriminierungen, vor allem rechtliche, angeschnitten. Es gibt für Aarau zwar keine schriftlichen Belege für mittelalterliche jüdische Siedlungen. Es gibt aber durchaus Zeugnisse von Pogromen, die stark auf die Existenz von jüdischen Menschen schliessen lassen.
Ah ja.
Juden, Jüdinnen haben nämlich sehr stark unter ständiger Diskriminierung gelitten durch die Bevölkerung und auch durch die Obrigkeit der Stadt, was im schlimmsten Fall zur Vertreibung und Ermordung von jüdischen Menschen geführt hat. Im 13. Jahrhundert sind jüdische Menschen immer stärker durch die Obrigkeit ausgebeutet worden, vor allem mit höheren Steuerabgaben. Das hat sich vor allem verändert, weil die Städte mehr Geld gebraucht haben und weil jüdische Menschen auch stärker vom Finanzgeschäft abhängig geworden sind, weil sie immer stärker aus anderen Berufszweigen verdrängt worden sind. Eben, wir haben vorhin noch die vergleichsweise gütige Judenordnung im 13. Jahrhundert gehört. Die hat sich dann aber auch in der habsburgischen Stadt aufgelöst. Und Juden, Jüdinnen sind eigentlich de facto Leibeigene geworden von den österreichischen Herzögen. Und haben auch nicht nur an die Städte müssen eine Steuer zahlen, sondern dann auch im Kaiser. Dafür war das sogenannte Judenregal verantwortlich gewesen, wo eben rechtlich festgesetzt hat, was jüdische Menschen müssen im Reich abgeben, damit sie dürfen sich innerhalb der Grenzen...
Damit sie den Schutz vom Kaiser und dem König genossen haben. So.
Genau. Ja. Es ist auch immer wieder zu Enteignungen gekommen, die recht willkürlich gewesen sind. Vielleicht noch, also immer wenn die Obrigkeit auch an Macht verloren hat, ist es auch zu Ausschreitungen gekommen gegen jüdische Menschen durch die Bevölkerung. Dazu sind mehrere Vorurteile verantwortlich gewesen. Da kommen dir vielleicht einige auch bekannt vor. Zum einen ist es während der Kreuzzüge zum Massenmord an jüdischen Menschen im deutschen Raum gekommen, weil sie für den Tod von Christi verantwortlich gemacht worden sind und sozusagen aus Racheakt an jüdischen Menschen umgebracht worden sind. Im 12. Jahrhundert taucht dann zuerst in England und später auch im habsburgischen Raum und im eigentlich ganzen Heiligen Römischen Reich die sogenannte Ritualmordbeschuldigung auf. Die besagt, dass jüdische Menschen kleine Buben wollen ermorden wollen, um ihr Blut für rituelle Zwecke zu brauchen. Vielleicht sagt ihr der Kindlifresserbrunnen etwas in Bern.
Ja.
Das ist so also eine Brunnen, wo eine Statue oben drauf hat, wo ein Mann so Kinder in einem Sack hat und die isst. Und es gibt Mutmassungen, dass das auch so eine, aufgrund von so einem antisemitischen Glauben an den Ritualmord entstanden ist. Also der Brunnen, dass der wegen dem gebaut wurde, oder in Andenken an das. Weil in Bern zu dieser Zeit hat es genau auch eine Verfolgung gegeben von jüdischen Menschen, weil sie offenbar
unter diesen Behauptungen und eben auch erfundenen Anschuldigungen.
Genau. Ab dem 14. Jahrhundert sind jüdische Menschen hauptsächlich wegen dem Wucher bezichtigt worden. Vor allem wegen Geldnot haben sich zu dieser Zeit Kredite verteuert und die finanzielle Notlage von vielen Menschen hat dann zu Neid und Geldgier geführt, wo auch durch die Kirche angeheizt worden ist, dass jüdische Menschen eben halt im Geldgeschäft verfallen seien und aufgrund von ihrer Ausübung im Finanzgeschäft irgendwie gierig sagen und die Leute würden übertölpeln.
Es wird eigentlich ihnen das vorgeworfen, was sie gemacht haben, auch gerade weil sie nichts anderes haben können.
Also, genau, ja.
Ja.
Jetzt 1348 ist eigentlich eine Zäsur in der Geschichte von jüdischen Menschen im Mittelalter, weil dann die Pest ausgebrochen ist und ganz Mitteleuropa überrollt hat. Und als Folge sind jüdische Menschen für den Massentod verantwortlich gemacht worden. Eben aufgrund von diesen Wuchervorurteilen hat man jüdische Menschen misstraut. Und sie sind dann beschuldigt worden, dass sie das Trinkwasser vergiftet haben. Da gibt es auch Quellen dazu zu aargauischen Städten. In Zofingen zum Beispiel sind drei Juden und eine Jüdin gerädert worden, weil man bei ihnen Gift gefunden hat, was sie dann auch unter Folter gestanden haben. Also es kommen bei mir da ein bisschen Erinnerungen auf an Hexenverfolgungen. Genau.
Ja.
Also man hat dort eine ähnliche Technik angewendet, dass man für einen gerichtlichen Beschluss eben diese Foltergeständnis gebraucht hat. Jetzt hat es eben in Aarau auch so Pestpogrom gegeben. Und das ist... ein sehr grosses Indiz für, dafür, dass sich jüdische Menschen aufgehalten haben in der Stadt, weil eben die Pestpogrom sich fast immer gegen jüdische Menschen gerichtet haben.
Also man redet über die grosse Pest Mitte 14. Jahrhundert.
Genau. Ja. Aus Baden gibt es ein bisschen detailliertere Berichte von diesen Pogrom. In Baden hat zum Beispiel ein Mob von EinwohnerInnen jüdische Menschen ermordet durch Verbrennen und Erschlagen. Also die müssen sehr brutal vorgegangen sein. Und die MörderInnen sind auch dabei straffrei dabei gekommen, haben sich sogar noch können an den Besitztümern der jüdischen Menschen bereichern. Der Herzog Albrecht II. Hat dann darauf aber 330 Juden, Jüdinnen, darunter auch jüdische Menschen aus Aarau, zu ihrem Schutz in seine Burg gebracht, also in der Grafschaft Kyburg, in der gleichnamigen Burg Kyburg. Und das ist schon oft passiert, dass Obrigkeiten jüdische Menschen ihre eigenen Gemächer gelassen haben. Dort ist es aber zu so grossem Druck aus anderen Städten gekommen, vor allem aus Basel und Straßburg, dass der Herzog Albrecht die jüdischen Menschen dann auf den Druck aber auch hat lassen, ermorden.
Also eigentlich, er hat seine Schutzpflicht, wo sie ja ihn nämlich auch bezahlt haben, wie an vielen Orten, eigentlich sehr wahrgenommen. Und dann hat man in dem Fall so viel Druck können auf einen Herzog ausüben. Das finde ich schon also grässlich, aber auch spannend, dass das möglich war, also dass die irgendwie wichtiger oder mächtiger waren als das, was er dagegen haben.
Ja, und es zeigt auch die Zäsur während diesen Pestpogromen, dass nicht einmal der Schutz von einem Graf oder sonstigen Adligen dann noch gelangt hat, um jüdische Menschen vor Verfolgung und Ermordung zu schützen.
Dass das aber in dem Fall auch oft so, wie du es jetzt sagst, jetzt in dem Fall, er macht das auf Druck, dass das etwas ist, was aus der Bevölkerung kommt. Also, wenn man das zusammenfasst, eben bei diesen Kreuzzügen, wo man en passant Pogrome durchgeführt hat, immer bei vielleicht wirtschaftlicher Misere, Krankheiten, hat man einfach immer irgendwie eine Erklärung gebraucht und Sündenböcke sind dann die jüdischen Menschen gewesen, wo man, auf die sich das dann projiziert hat.
Genau, also das war auch bei anderen Krisen der Fall gewesen. Das ist einfach etwas, was sich während der Pest kulminiert hat. Mm. Aber ja, das Wort Sündenbock passt eigentlich recht gut für den Alltag von jüdischen Menschen im Mittelalter. Es hat auch Kleidergesetze gegeben von Obrigkeiten, um jüdische Menschen zu markieren.
Ja, mir sind nur aus Darstellungen so die Spitzhüte bekannt, wo sie ja... Oder wo ich auch schon, ich weiß nicht, ob das nur eine Anekdote ist, dass sich so das Bild von Zauberer oder Hexen mit so spitzigen Hüten auch von diesen jüdischen vorgeschriebenen Kopfbedeckungen her ableitet. Also auch wieder die Verbindung zu diesen Vorwürfen und Mythen, eben, dass sie da irgendwie Hexen oder zaubern oder zumindest Schaden der christlichen Gemeinschaft würden zufügen.
Ja, also die genaue Herkunft von diesem Hut kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall ist genau eben der gele Hut mit der runden Krempe und so einem Spitz so ein Erkennungszeichen gewesen von jüdischen Menschen. Und die, also diesen Kleidervorschriften sind jüdische Menschen oft nicht nachgegangen. Das ist dann auch nicht weiter sanktioniert worden. Aber es ist zum Beispiel verwendet worden, wenn jüdische Menschen hingerichtet oder gefoltert worden sind, dass man
zum sie markieren
zur Markierung ihnen dann noch so einen Hut angelegt hat. Mhm. Oder gerade auch auf so Ikonografie. Mhm. Ja, das sieht man auch in Kirchen zum Teil. Oder eben der Brunnen, also der Kindlifresserbrunnen, der hat auch so einen Hut an. Okay. Wo man sich darüber streitet, ob das jetzt eben so eine sogenannte Judenhut sei oder nicht. Mhm. Ja, es gibt auch noch andere Deutungen, aber immer wieder erkennt man jüdische oder Menschen, die jüdische Menschen darstellen sollten, dass die eben so gekennzeichnet sind durch den gelben Hut.
Und ich glaube, eben, nur um das nochmal festzuhalten, das sind ja nicht selbst Auferleite oder Selbstmarkierungen, sondern die sind von der christlichen Obrigkeit, genau, und von den herrschenden ihnen aufgezwungen wurden oder eben auch in der Ikonografie verwendet wurden, um Menschen so zu markieren als jüdisch.
Genau. Ja, auf jeden Fall nach der Zäsur der Pestpogrome sind die meisten Juden aus den grösseren Städten im Aargau vertrieben gewesen. Juden, Jüdinnen haben sich zwar relativ schnell dann wieder in den kleineren Städten angesiedelt und die aargauischen Städte haben ihnen daraufhin aber keine kontinuierliche Niederlassung mehr erlaubt. Meistens haben sie nur noch einer Grossfamilie einen Aufenthalt für eine bestimmte Zeit gewährt. Die haben dann auch wieder so Schutzbriefe bekommen, wo manchmal aber dann plötzlich gekündet worden sind. Mhm. Ja, und es war sicher prekär gewesen für jüdische Menschen, so zwischen 14., 15., 16. Jahrhundert. Noch eine kleine Anekdote zu Aarau. In Aarau hat jeder durchreisende Jude müssen der Ehefrau vom jeweiligen Schultheiss 10 Schilling zahlen und 3 Würfel. Weißt du, was sich mit diesen Würfeln auf sich hat?
Nein.
Das soll einerseits ein Symbol gewesen sein für die Verbindung mit jüdischen Menschen zum Glücksspiel.
Wieder ein schlechter oder so ein stereotypen Vorwurf. Okay.
Genau, und man hat ja offenbar mit dem Zoll jüdischen Menschen das auch aufgezwungen, dass sie mit dem in Verbindung gebracht werden. Mhm. Und zum anderen soll bei der Hinrichtung von Jesus um seine Kleidung gewürfelt worden sein.
Mhm. Okay, also auch so wieder ein biblischer Bezug damit. Also Anekdote, ist das dokumentiert oder ist das eben mehr eine Anekdote?
Also offenbar ist das dokumentiert. Vielleicht noch einen kurzen Quellenhinweis. Also eigentlich fast alles, was ich dir hier erzähle, habe ich aus dem Sammelband jüdischer Kulturraum Aargau. Mhm. Und ich habe jetzt nicht jede Fußnote nachgeschaut, aber das ist ein Sammelband, wo wirklich, wo sehr dicht und sehr gut die jüdische Geschichte im Aargau erzählt. Mhm. Und so stichprobemässig muss ich sagen, dass echt auch dort Quellenbeläge sehr reichhaltig sind.
Mhm. Also für alle, die es noch genauer wissen genau, können, ja. Ist sie dem voll.
Genau, ich habe jetzt zu dieser Anekdote nicht genau geschaut, ja, woher die stammt. Wahrscheinlich sagen wir ein Zollbuch oder so. Ja, auf jeden Fall das auch nochmal ein Hinweis für jüdisches Leben in Aarau. Wenn es die Regel gegeben hat, dann wird sie ja wahrscheinlich auch angewendet worden sein. Gut, das wäre es eigentlich zum Mittelalter. Jetzt haben wir noch einen Raum im Aargau gar noch nicht angesprochen, der aber eigentlich gerade auch in der eidgenössischen Geschichte sehr oft genannt wird, weil der Raum einer der wenigen, wenn nicht der einzige Raum war, wo jüdische Menschen dann sich in der frühen Neuzeit oder ja, späteren frühen Neuzeit haben können ansiedeln können. Ich nehme an, du weißt schon, von welchem Raum ich rede.
Ja, also nachdem, wo dann ja die Habsburger vertrieben worden sind und Bern und alle Eidgenossen zusammen mit der Grafschaft Baden da den Raum aufgeteilt haben, sind Jüdinnen und Juden in Endingen und Lengnau geduldet gewesen.
Genau. Und aufgrund von dem bin ich eigentlich auf die Geschichte gekommen und habe eigentlich wegen dem auch erwartet, dass es viel mehr auch zu Aarau gibt. Mhm. Aber die allermeisten Geschichten zu jüdischem Leben im Aargau stammen aus dem Surbtal, also eben aus diesen Gemeinden Endingen und Lengnau. Jetzt könnte man sich fragen, ich habe ja vorher gesagt, dass jüdische Menschen sich ausschliesslich in Städten aufgehalten haben. Wieso haben sich jüdische Menschen gerade an diesem Ort können ansiedeln? Zum einen könnte man da wieder die Zurzacher Messe nennen, weil die ja eigentlich gerade im umliegenden
In
Nachbarschaft vom Surbtal gewesen ist. Ein zweiter Grund für die dauerhafte Ansiedlung war innerpolitisch gewesen. Und zwar ist schon mit der Eroberung vom habsburgischen Aargau durch Bern hat sich die politische Landschaft ein bisschen verändert und die Grafschaft Baden ist ein sogenannter gemeiner Ort geworden. Und das war sehr entscheidend gewesen, weil in dieser Zeit war es so gewesen, dass eigentlich immer ein Ort, eine Stadt, entweder von Reformierten oder von katholischen Obrigkeiten regiert worden ist. Oder also wir befinden uns jetzt so.
In der frühen Neuzeit.
Genau, in der frühen Neuzeit.
Die Reformation ist durch.
Genau. Die Regenten haben immer wollen sich als Verfechter von ihrem wahren Glauben darstellen, was sehr oft dann in der Vertreibung wieder von den jüdischen Menschen geführt hat. Zürich ist dort ein sehr radikales Beispiel. Mhm. Also die haben eigentlich alle jüdischen Familien aus der Stadt vertrieben.
Nebst den Katholiken.
Genau. Mhm. Und bei dieser Gemeindeherrschaft war es aber anders gewesen, weil dort alle zwei Jahre jemand von einem anderen Ort die Grafschaft regiert hat. Mhm. Das heisst, manchmal war es ein katholischer Ort und manchmal ein reformierter Ort. Und die Regenten, die sind eigentlich nicht daran interessiert gewesen, die jüdischen Menschen zu vertreiben, weil sie ja immer noch abhängig sind finanziell von ihnen. Sie haben sich aber immer damit können ausreden, dass sie die jüdischen Menschen nicht vertreiben, weil sie immer haben können sagen, ja, die anderen haben es ja auch nicht gemacht, die vorher regiert haben. Mhm. Und immer die nicht regiert haben, haben dann darauf gedrängt, dass die jüdischen Menschen aus der Grafschaft Baden vertrieben werden.
Okay.
Und durch das sind die Schutzbriefe immer wieder erneuert worden. Also ja, es ist eigentlich so ein bisschen, ja, wirklich so ein politischer Aushandelsprozess gewesen von den Regenten. Und was auch noch wichtig war, ist, dass der Landvogt von Baden allein hat können über die jüdischen Ansiedlungen entscheiden und nicht andere Regenten von außerhalb. Mhm. Genau, und er hat dann immer in diesen zwei Jahren, wo er regiert, können sagen, ja, nein, ich mache mal noch nichts. Und sobald er nicht mehr regiert hat, hat er darauf beharrt, dass die jüdischen Menschen vertrieben werden.
Und hat er sich in dem Fall auch können von ihnen für den Schutz zahlen lassen? Weil das Amt vom Landvogt hat ja keine wirkliche Einnahmen generiert. Also du als Landvogt bist du nur in Frage gekommen, wenn du dein Lebens-, also dein Einkommen anderweitig hast können bestreiten. Und wenn du natürlich dann Landvogt in der Grafschaft Baden wirst für zwei Jahre und du hast dort die jüdische Gemeinschaft, die dich muss zahlen für den Schutz, ist das wahrscheinlich eine willkommene Einnahme, die du dir da kannst verdienen.
Genau, also das ist nicht einfach irgendwie aus Solidarität mit den jüdischen Menschen passiert, sondern das ist immer mit wirtschaftlichen Zielen verfolgt worden, dass man jüdische Menschen bei sich behalten kann und sehr, sehr lukrative Steuergeschäfte können machen. Wir schliessen langsam den Kreis. Wir kommen jetzt im Augustin-Keller wieder näher.
Und das heisst, also nur um den noch fertig zu machen, das heisst, in Längnau und Endingen sind die jüdischen Menschen geduldet gewesen in der frühen Neuzeit. Oder eben, das ist immer wieder verlängert worden aufgrund von dieser speziellen Herrschaftssituation, was wahrscheinlich auch ein bisschen zu einer Konzentration geführt hat. Also, dass viele, wahrscheinlich, dass sich dort eine Gemeinde etabliert, wo natürlich dann auch wiederum Menschen anzieht.
Genau, es gibt viele Stimmen, die behaupten, dass das der einzige Siedlungsort von jüdischen Menschen in der Eidgenossenschaft gewesen sei, was aber nicht stimmt. Mhm. Aber dann vor allem im 18. und 19. Jahrhundert ist das der Fall, wo man wirklich davon kann reden, dass das die einzige grössere Siedlung war im eidgenössischen Raum. Mhm. Ja, gerade mit der Gründung von der Helvetik ist das dann, also hat es dann auch Aufklärungsbestrebungen gegeben an dem Ort. Jüdische Menschen sind befreit worden von ihren Sonderabgaben, was dann natürlich auch wieder zu einer Massierung von jüdischen Menschen in der Eidgenossenschaft geführt hat. Sie haben auch keine Schutzbriefe mehr müssen erwerben und konnten frei reisen, haben keine Leibzölle mehr müssen zahlen. Aber das ist vielleicht noch wichtig, im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel, sind sie nicht rechtlich gleichgestellt gewesen. Mhm. Vor allem im Ausübung von Riten und ihrem Glauben. Weil sie nicht nur als Andersgläubige angeschaut worden sind von der Helvetischen Republik oder vom Parlament, sondern auch als fremdes Volk bezeichnet worden sind. Ja. Also es ist jetzt nicht nur die religiöse Andersartigkeit, sondern auch die ethnische, die dort betont worden ist. Mhm. Und ja, Juden, Jüdinnen sind somit unter das fremde Gesetz gestellt worden. Nachher 1802 ist es zum Stecklikrieg gekommen. Also,
im Rahmen von diesen Unruhen, die es von der Landbevölkerung gegeben hat, gegen die helvetische Regierung.
Mhm. Genau, und dort ist dann im Anschluss im September 1802 auch zu einem Aufstand gegen die jüdische Landbevölkerung im Surbtal gekommen. Mit Plünderungen und Vertreibungen. Also auch hier haben wir wieder gleiche oder ähnliche Abläufe wie schon zu mittelalterlichen Zeiten, dass jetzt damals die Landbevölkerung, wenn sie Gelegenheit hatte, jüdische Menschen zu vertreiben, das auch gemacht hat.
Ich finde das eh speziell der Stecklikrieg, also ich meine, das ist meistens so in der Schweizer Geschichte oder so, spielt der nie eine grosse Rolle, aber schon nur der Name lässt irgendwie nicht darauf schliessen, dass dort dahinter auch Pogrome gegen Juden stehen und wird dem irgendwie auch nicht so gerecht.
Ja, also, genau, das Pogrom hat sogar noch einen eigenen Namen namens Zwetschgenkrieg, was irgendwie fast noch ein bisschen verharmlosenderen Touch hat, was in der Forschung auch kritisiert wird übrigens.
Ja, zu Recht, finde ich. Also, ja.
Genau. Ja, eben die Aufständischen dort haben jüdische Menschen vor allem als Agenten von der Revolution diffamiert. Also das sind dann eher so konservative Kräfte gewesen. Die Verschwörungstheorie hat übrigens auch internationale Verbreitung gefunden. Genau, und eben auch so das Verschwörungsideologische, oder dass sie im Hintergrund eigentlich so die wahren Täter sind.
Ja, also ein Stereotyp oder so ein Vorurteil und ein Vorwurf, den man ja aus späterer Zeit ja kennt.
Auf jeden Fall, ja.
Was ich noch beeindruckend finde, dass das in dem Fall schon so früh auch so das mit dem Internationalen schon auftaucht.
Es ist dann im Verlauf des 19. Jahrhunderts zu Bestrebungen gekommen, dass jüdische Menschen in die Gesellschaft eingegliedert werden. Sehr oft aber auch so mit einem assimilatorischen Anspruch. Also zum Beispiel im Heinrich Tschokke, sein Schweizer Bote, hat 1831 noch geschrieben: Solange der Hebräer zum Schaden der christlichen Bürger vom Schacher, Wucher und sogar Betrug lebt, darf er auf keine größere Ausdehnung seiner Rechte hoffen. Also immer noch so darum gegangen, ja, wir wollen schon Gleichberechtigung, aber nur wenn die jüdischen Menschen auch eben von ihrem angeblichen Wuchern wegkommen. Der Markus Götsch Dreyfuss aus Endingen war einer der treibenden Kräfte von der Haskala, also von der jüdischen Aufklärung, oder so vergleichbar mit der Aufklärung in der Schweiz. Und er hat dann im Aargau auch jüdische Schulen reformiert und zusammen mit dem Augustin Keller hat er dann für die vollständige rechtliche Gleichstellung von der jüdischen Bevölkerung im Aargau in der Schweiz geworben. Und ich habe dir ja am Anfang das Zitat vorgelesen vom Augustin Keller und er redet dort ja auch von einem Streit oder von einer Auseinandersetzung. Es hat auch Gegenspieler gegeben, zum Beispiel der Publizisten Johann Nepomuk Schleuniger. Das ist ein Name, der, glaube ich, auch schon gefallen ist in unserem Podcast. Der war katholisch-konservativ und der hat den Grossen Rat, wo der Augustin Keller ja Mitglied war, dann zu einem Rückzug bewogen. Und es hat dann 1862 sogar eine Volksabstimmung gegeben, wo das geplante Emanzipationsgesetz im Aargau wieder rückgängig gemacht hat, und zwar mit sehr grosser Mehrheit.
Also hat es dann vorher schon eine Emanzipation gegeben?
Genau, also mit den Bestrebungen eben vom Augustin Keller und dem Markus Götsch Dreyfuss ist ein Gesetz ausgearbeitet worden, wo die rechtliche Gleichstellung im Aargau hätte sollen herstellen. Die ist auch auf eidgenössischer Ebene schon stattgefunden. Aber im Aargau ist es eben dann noch ein bisschen länger gegangen. Und vor allem mit ausländischem Druck auch hat es dann der Aargau auch noch geschafft, die Emanzipation durchzusetzen. Vor allem Druck aus Frankreich und auch aus den USA. Ja, und spätestens jetzt gibt es auch besser dokumentierte Quellen über jüdisches Leben. Ich habe einfach ein paar zusammengefasst. Also 1851 zum Beispiel hat die erste offizielle Niederlassung von einer jüdischen Person in Aarau stattgefunden. Es hat zu dieser Zeit vermutlich auch eine Einrichtung von einem Bettsaal in einem Haus gegeben von einer jüdischen Familie in Aarau. Das haben wir noch oft gemacht, so einen Bettsaal in einem Dachboden eingerichtet, wenn man keine Synagoge an diesem Ort hatte zum Beispiel. Dann ist noch die Rede von Hermann Guggenheim in der Quelle gewesen, wo ein Manufakturwarengeschäft in Aarau betrieben hat. Und bei der Beerdigung von einem jüdischen Kind 1874 ist von einem Schächter die Rede, der sich in Aarau aufgehalten hat. Ja, Ende 19. Jahrhunderts sind 8 jüdische Familien mit ca. 60 jüdischen Mitglieder in Aarau dokumentiert. Nach der Annahme des Emanzipationsgesetzes haben sich trotzdem noch viele mit dem Wunsch geäussert, dass sich die Schweizer Juden jetzt auch als Bestandteil von einem republikanischen Bürgertum sehen sollen. Also es ist jetzt nicht nur um Gleichberechtigung gegangen, sondern auch so mit dem Wunsch, dass jüdische Menschen sich eigentlich in einen christlichen Staat eingliedern. Ich habe dir nochmal ein Zitat vom Augustin Keller parat gemacht. Er sagt nämlich in seiner Rede zu der Emanzipation von Juden, Jüdinnen auch noch, dass die Beschäftigung mit der ehrlichen Arbeit auch, Zitat, den in einseitigem Schacher und Handel versunkenen und verkommenen Juden von seiner listigen und unredlichen Gewinnsucht, Zitat Ende, abbringen soll.
Es ist noch, also was mir da auffällt, ist, dass auch wenn er sich ja einsetzt für die Emanzipation, so wie er über jüdische Menschen redet, ja selber aber immer noch verhaftet ist in diesen Vorurteilen. Mhm. Also für ihn ist klar, sie sind verhaftet in dem Wucher und verkommen, hat er es genannt, also seine Worte. Und zeigt irgendwie schon, also er begegnet nicht auf Augenhöhe, sondern er möchte eine Besserung herbeiführen, aber es sind, zumindest macht es den Eindruck für mich, nicht Bürger auf Augenhöhe.
Mhm. Genau, also der Artikel aus dem Sammelband «Jüdischer Kultur am Aargau» beendet den Satz auch nachher mit dem Wort, dass die gesellschaftliche Anerkennung der Juden dann eigentlich erst seinen Anfang genommen hat.
Mhm.
Also dass es immer um die rechtliche Anerkennung gegangen ist, aber die gesellschaftliche Anerkennung noch bei weitem nicht stattgefunden hat.
Mhm.
Ja, und mir ist einfach wichtig, die Geschichte mal, mich selber mal einzutauchen in die Geschichte und die auch in dem Podcast zu beleuchten, weil wir haben ja schon viel, ja, über die Reformation geredet und über den 30-jährigen Krieg, wo es immer um Glauben gegangen ist, um Glaubensauseinandersetzungen, auch um Vertreibungen und so weiter.
Mhm.
Und ja, mich hat es auch wundergenommen, was die Rolle war von jüdischen Menschen im Aargau, die ja doch sehr eine reichhaltige Geschichte hat in diesem Kanton.
Ja, und eben, es ist immer vor allem ein Längsschnitt und ich finde es vor allem auch spannend, eben, dass es ja auch immer eine Frage von den Quellen ist, wie viel weiss man über das und vor allem, welche Quellen braucht man, weil man ja jetzt, wie du sagst, vor allem die verfügbar hat, die kein Selbstzeugnis sind, sondern eigentlich von außen auf die jüdische Gemeinschaft schauen. Und dort ist entweder nicht viel dokumentiert oder im Zusammenhang mit Vorwürfen, mit Gewaltakt oder eben mit irgendwelchen rechtlichen Gleichstellungen oder eben Schutzhilfen. Aber die Geschichte ist ja auch noch nicht fertig. Also, du hast jetzt den Bogen zum Augustin Keller gemacht, wo sich dann für die Emanzipation eingesetzt hat und wo die dann auch angenommen worden ist im 19. Jahrhundert. Aber die Geschichte ist ja noch nicht fertig erzählt. Mhm. Also es gibt ja jetzt, also man könnte jetzt das natürlich noch ausführen oder ausdehnen und schauen, wie ist das nachher gewesen, wie ist es im 20. Jahrhundert gewesen. Ein Thema wäre ja zum Beispiel das Schächtverbot, wo eine von der ersten Volksabstimmungen, oder sogar die erste Volksabstimmung in der Schweiz war, wo es auch wieder um jüdische Gemeinschaft oder Gemeinschaft in der Schweiz geht. Was auch eine spannende Sache ist, ich weiss nicht, ob du die kennst oder schon mal da gewesen bist, Familie Guggenheim, wo ja aus dieser Familie grosse Museen in New York, in Venedig ein Ableger sind.
Und auch aus dem Surbtal stammen.
Sind auch aus dem Surbtal, genau. Also sind auch dort aufgewachsen oder haben ihre Wurzeln dort.
Mhm. Genau, also was mir noch sehr wichtig ist zu sagen, ist, dass ich jetzt immer über Juden, Jüdinnen geredet habe. Und das ist ja trotzdem keine homogene Masse an Menschen, die alle die gleiche Lebensgeschichte in all diesen Jahrhunderten gehabt haben, sondern eben jüdische Menschen sind sehr mobil gewesen oft. Es gibt EinwandererInnen, es gibt AuswandererInnen. Ja, also auch, dass man sich das nochmal vor Augen führt, dass die Geschichte zum einen von aussen
verzählt
ist und auch sehr viel auch weglässt.
Mhm. Danke. Es ist, glaube ich, auch trotz diesen Problemen vielleicht, dass man jetzt keine Innensicht bieten kann, denke ich, ein interessanter Überblick über einen Teil von der Aargauer Geschichte, aber auch der Aarauer Geschichte, wo wie die Gemeinschaft lang marginalisiert worden ist und wo wichtig ist, dass man sich das irgendwie auch vergegenwärtigt, dass das auch ein Teil von dieser Geschichte da ist.
Ja gut, in dem Fall würde ich sagen, danke fürs Zuhören, Simon, und alle ZuhörerInnen vor dem Radio oder wo auch immer ihr gerade sind. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Geschichte aus Aarau. Tschüss zusammen.
Genau, tschüss Manuel, danke.